Wir wollen heute Matthäus 18 aufschlagen und wir können sagen, dass dieses Kapitel ein Thema behandelt, das der Bibel, das Gott sehr wichtig ist. Es ist das Thema der Liebe und wir können sagen, dass wir im Kapitel 18 von Matthäus 7 Gesetze der Liebe finden. Wir finden 7 Gesetze der Liebe. Nun, für die einen sind es 8, für die anderen sind es 6. Wir wollen uns jetzt nicht an der Zahl 7 fixieren, aber es sind Gesetzesmäßigkeiten in der Liebe Gottes. Und wir können einige Dinge erkennen, die für unser Leben und vor allem für unser Gemeindeleben sehr wichtig sind. Nun, wir lesen die ersten 4 Verse von Matthäus 18. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesu und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reiche der Himmel? Und als Jesus ein Kindlein herzugerufen hatte, stellte er es in ihrer Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kindlein, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wer irgend sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kindlein, dieser ist der Größte im Reiche der Himmel. Nun hier, in diesen ersten 4 Versen haben wir das erste Gesetz der Liebe. Und wir können sagen, das erste Gesetz der Liebe ist Demut. Es ist die Erniedrigung unser Selbst. Der Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehret und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und ein Kind ist abhängig. Es ist völlig abhängig, es kann nicht selbstständig leben, es kann nicht allein leben, es braucht Hilfe von außen, es ist abhängig und es ist einfältig im Glauben, es ist ohne Falsch. Natürlich kann auch ein Kind lügen, aber wenn du mit einem Kind redest und einem Kind eine Frage stellst, dann wird dir ein Kind nachher ganz sicher, vielleicht auch unter Tränen, die Wahrheit sagen. Der Jesus sagt hier, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht umkehret, ihr werdet nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und der Jesus fordert uns hier auf zur Demut. Die erste Gesetzesmäßigkeit der Liebe Gottes. Nun, wenn wir wissen wollen, was Demut ist, brauchen wir nur auf den Herrn Jesus zu schauen. Er, der König aller Könige, er ist hinuntergestiegen, ist zu uns gekommen und er hat hier als Mensch, als Diener gelebt, er hat sich erniedrigt und der Philipperbrief sagt, ja, wir sollen von ihm lernen, wir sollen seine Gesinnung haben und wir sollen einander höher achten als sich selber. Demut ist ganz sicher das erste Gesetz der Liebe. Demut heißt nicht, dass wir an uns selbst zweifeln sollen. Aber es heißt, dass wir unsere Geschwister, einen jeden von uns, als ein neues Geschöpf in Christus betrachten sollen. Wir kennen niemand mehr nach dem Fleische, sagt der Apostel Paulus. Und wir sehen die Herrlichkeit Gottes in unseren Geschwistern, in unseren Brüdern und Schwestern, in unserem Nächsten. Und darum ist dieses Verhalten, diese Haltung als Kinder für uns so wichtig. Die Jünger wollten immer wieder wissen, wer ist der Größte im Reich der Himmel. Und das ist unserer Natur entsprechend. Wir wollen alle groß sein, wir wollen die anderen beherrschen, wir wollen regieren, wir wollen dominant sein. Und der Jesus hingegen, er lehrt uns, dass groß im Reich der Himmel heißt ein Kind sein. abhängig zu sein von Gott und auch von den Geschwistern. Ich glaube nicht, dass einer von uns ein gottgefälliges Leben führen könnte ohne die Hilfe der Geschwister. Stellt euch mal vor, wir müssten unser Leben als Christ ganz alleine leben. Wir wären irgendwo in einem Gefängnis und müssten da leben, jeden Tag, allein, ohne Hilfe, ohne Geschwister, ohne Ermunterung, ohne Freizeit, ohne Versammlungen, ohne das Wort Gottes zu hören von anderen, ohne bedient zu werden, ohne den anderen dienen zu dürfen. Das wäre sehr schwer. Wir brauchen einander. Wir sind abhängig von Gott. Und wir sollten Gott dankbar sein für unsere Geschwister, genauso wie der Apostel Paulus dankbar war für die Heiligen. Und wenn wir lesen in der Schrift, wie oft er Gott dankte, öffentlich, wie oft er schriftlich in seinen Briefen Gott seinen Dank aussprach für seine Brüder und Schwestern, können wir auch an ihm etwas sehen von Demut. Und wenn wir lesen von ihm, wie er die Geschwister aufforderte, für ihn zu beten, weil er wusste, dass er auch von ihren Gebeten abhängig war, können wir auch in dem großen Apostel Paulus etwas von dieser Demut und von dieser Kindeshaltung erkennen. Ja, wenn ihr nicht umkehret. Umkehret und werdet wie die Kinder. Möge uns Gott hier die Augen auftun, damit wir den Wert sehen, den wir haben in unseren Geschwistern, und dass wir dankbar werden und echt demütig und in unseren Geschwistern Reichtum sehen, den Reichtum Christi. Nun, das zweite Gesetz sehen wir in Vers 5. Und wer irgendein solches Kindlein aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf. Das zweite Gesetz der Liebe ist Annahme. Es ist Annahme. Und da haben wir oft Schwierigkeiten, dass wir einander nicht annehmen. Es ist ein verbreitetes Problem unter den Menschen, dass wir uns manchmal nicht sympathisch finden, dass wir uns manchmal abstoßen, dass es manchmal verschiedene Pole gibt, die sich abstoßen, und dass man nicht mit allen Geschwistern gleich gut auskommt. Und schlimmer noch, dass wir gewisse Geschwister irgendwie abstoßen, wie wir es schon sonntags hörten. Es kann sein, dass wir vielleicht mit Einzelnen Mühe haben und nicht zurechtkommen. Nun, was heißt einander aufnehmen oder einander annehmen? Einander annehmen heißt, den anderen so nehmen, wie er ist. Mit all seinen positiven und mit all seinen negativen Seiten. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem Bruder und einem Freund? Ein Freund kann ich mir aussuchen. Ein Bruder kann ich mir nicht aussuchen. Das ist der Unterschied. Ein Bruder wird mir einfach zur Seite gestellt und ich muss mit ihm auskommen, ich muss mit ihm leben. Und ich muss lernen, ihn zu lieben. Nun, der Herr hat uns Geschwister geschenkt, Brüder und Schwestern. Er hat sie an unsere Seite gestellt. Und gerade in den Versammlungen will er, dass wir ein intensives Verhältnis, ein intensives Gemeinschaftsleben führen mit unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Denn wenn wir uns 3 oder 4 Mal die Woche treffen, und das sollten wir mindestens, mit Freuden, dann werden wir uns sehr gut kennenlernen. Und nach dem 1., 2. und 3. Jahr wird jeder von jedem wissen, wo seine Stärken und wo seine Schwächen sind. Das kannst du nicht verbergen. Kannst du nicht verbergen vor deinen Geschwistern. Und jetzt sind wir aufgefordert, einander anzunehmen. Genauso wie wir sind. Und das heißt Liebe lernen. Ein völliges Ja. Ein Ja zu haben in unseren Herzen zu unseren Geschwistern. Genauso wie sie sind. Wir wollen dazu einen Vers lesen in Römer 15, wo der Apostel Paulus Wichtiges hierzu sagt. Römer 15, ab Vers 1, da sagt Paulus, wir aber die Starken sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was du vorgeschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christo Jesu gemäß, auf dass ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmet einander auf, gleich wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Und wie hat denn Christus uns angenommen? Er hat uns angenommen, so wie wir waren. Wir sind zu ihm hingegangen und haben ihm unsere Sünden bekennt. Wir haben um Gnade gebetet und ihn angefleht. Und der Herr hat uns einfach so genommen, wie wir waren. Er hat uns errettet und erlöst. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Er hat ein völliges Ja zu uns gehabt. Und er hat uns so, wie wir waren, wie den verlorenen Sohn in seine Arme geschlossen. Und er hat zu uns Ja gesagt. Und dieses Ja, das Christus hat zu einem jeden von uns, müssen wir jetzt lernen, auch aneinander noch einmal auszusprechen. Liebe Geschwister, haben wir wirklich für einen jeden der Heiligen ein Ja als Bruder von Herzen? Können wir ihn aufnehmen, so wie er ist, so wie Christus ihn angenommen hat und nicht ihn a priori ausstoßen? Das ist ein großes Problem in der Gemeinschaft, häufig auch ein Eheproblem, dass wenn man sich dann ein paar Jahre kennt nach dem Heiraten, auf einmal merkt, der ist ja gar nicht so, wie ich dachte. Und wenn man dann das Ja, das man ausgesprochen hat am Tag der Hochzeit, auf einmal nach ein paar Jahren noch einmal wiederholen muss da drin vor Gott. Und man muss sagen, jetzt sage ich ein zweites Mal Ja zu meinem Mann, jetzt sage ich ein zweites Mal Ja zu meiner Frau. Jetzt, wo ich weiß, wie er wirklich ist. Ja. Ich nehme ihn an. So. Das kann schmerzlich sein. Manchmal in einer Ehe. Aber nicht nur in einer Ehe, sondern auch in der Gemeinschaft der Gläubigen. Aber darin müssen wir uns üben, liebe Geschwister. Wir dürfen nicht einfach sagen, der gefällt mir nicht, der ist mir nicht sympathisch. Kann mit ihm nicht so anfangen. Ich bin nicht auf einer Wellenlänge mit ihm. Und da sind so viele Unterschiede und verschiedene Interessen. Und wir dürfen es nicht zulassen, dass in unseren Gemeinden und in unseren Gemeinschaften so Grüppchen sich bilden und da sind die Freude haben am Fischen und die haben Freude am Wandern und die haben Freude am Kochen aber keiner hat Freude an allen. Keiner hat Freude an allen Geschwistern. Wir sollen es lernen, uns so anzunehmen und einen jeden von Herzen lieben, aufnehmen, wie Christus uns aufgenommen hat und eben nicht uns selbst zu gefallen suchen. Und das versuchen wir nämlich, wenn wir in der Gemeinschaft der Gläubigen versuchen, uns zu verwirklichen. Ja, wenn wir solche suchen, die auf unserer Wellenlänge sind, und dann versuchen wir, wie in der Welt, die Leute es versuchen, ja, mit denen gut auszukommen, die unsere Interessen teilen. Und dann versuchen wir uns selber zu gefallen. Hingegen Liebe heißt, seinem Nächsten zu gefallen. So wie Christus es getan hat. Er hat uns ein wunderbares Beispiel gegeben. Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ja, er hat die Schmähungen auf sich genommen. Er hat nicht sich selbst gefallen. Ja, wir sollen es lernen. Wir müssen das lernen. Es ist ein Lernprozess. Sich wirklich annehmen, so wie wir sind. Und nicht nur annehmen von Herzen, Ja sagen. Wirkliches Ja sagen. Einander lieben. Zweites Gesetz. Das dritte Gesetz der Liebe ist Matthäus 18. Wir wollen lesen von Vers 6 bis 11. Wer aber irgendeines dieser Kleinen, die an mich glauben, ärgern wird, dem wäre nütze, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Ärgernisse wegen, denn es ist notwendig, dass Ärgernisse kommen, doch wehe dem Menschen, durch welchen das Ärgernis kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist dir besser, lahm oder als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich ärgert, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Sehe zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu erretten. Das dritte Gesetz der Liebe heißt, Verantwortung zu tragen, unseren Geschwistern gegenüber. Und der Herr Jesus sagt hier, wir müssen aufpassen, dass wir diese Kleinen, das heißt, alle unsere Geschwister, dass wir niemanden verachten. Und dass wir es nicht erlauben, dass in unseren Herzen eine Wurzel der Bitterkeit aufsproßt, die da viele verunreinigen. Denn das Verachten der Geschwister, das Verachten unserer Brüder und Schwestern, das ist ein ganz, ganz gemeiner Trick des Teufels. Nun, wenn wir eng zusammenleben, in christlicher Gemeinschaft, in den Versammlungen, und wir kennen uns jahrelang, jahrzehntelang, dann wird der Teufel es versuchen, negative Gedanken in unsere Herzen und in unsere Köpfe zu infiltrieren. Und er wird es irgendwie versuchen, unsere Geschwister uns so negativ zu zeigen, dass wir dann in die Gefahr kommen, nicht nur sie zu verachten, sondern ihnen sogar Böses zuzufügen. Ihnen ein Ärgernis auf den Weg zu stellen. Und wir müssen das wissen. Und der Herr hat ganz sicher darum auch christliche Gemeinschaft eingerichtet, damit wir es lernen. Damit wir es lernen, Verantwortung zu tragen unseren Geschwistern gegenüber. Nun, wenn wir selber nicht mit dem Herrn wandeln und wenn wir selber irgendwie in unseren Herzen vom Herrn uns entfernen, dann ist es ein typisches Merkmal und ein Symptom dieses geistlichen Zustands der, dass wir Mühe kriegen mit unseren Geschwistern. Also wir können sagen, Mühe mit Geschwistern gleich Schwierigkeiten mit dem Herrn selber. Das ist so. Also wenn wir geistliche Krise haben und geistliche Nöte haben, dann wird sich das in allererster Linie in unserer Beziehung und in unserem Verhalten, in unserer Haltung zu unseren Geschwistern ausdrücken. Paulus sagt einmal, dem Reinen ist alles rein. Dem Reinen ist alles rein. Das heißt, einer, der vor dem Herrn lebt und sein Leben gereinigt ist und das Wort reinigt ihn, und der Heilige Geist wirkt in ihm, er wird die Heiligen betrachten und er wird sie anschauen und er wird die Gläubigen sehen, sie sind alle rein. Sie sind heilig, sie sind rein, sie sind schön, sie sind wunderbar, sie sind die Herrlichkeit Christi. So wie Paulus es auch sagte. Wisst ihr, wie Paulus von den Brüdern geredet hat? Was er sagte? Wir wollen es einmal lesen. 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Er redet von seinen Geschwistern. Kapitel 8, Vers 23 sagt, er sei es, was Titus betrifft, er ist mein Genosse. In Bezug auf euch mein Mitarbeiter. Seien es die Brüder, sie sind Gesandte der Versammlungen. Christi Herrlichkeit. Sie sind Christi Herrlichkeit. Dem Reinen ist alles rein. Oder so wie Balaam, als er weissagte, durch Gottes Willen. Er sah Israel an und er sah kein Fehl in seinem Volk. Ich schaue deine Zelte an. Und er sah nur Herrlichkeit. Er sah nur Wunderbares. Dem Reinen ist alles rein. Das heißt, er sieht seine Geschwister an und er freut sich. Und er sieht sie rein. Er sieht sie in Christus. Er sieht seine Geschwister als Christi Herrlichkeit. Er sieht gar nicht so viel Negatives. Aber dann sagt Paulus, dem Unreinen ist nichts rein. Das heißt, wenn wir selbst in Unreinigkeit leben in unseren Herzen und wenn da drin, irgendwie in unseren Herzen drin, etwas geschehen ist, was uns vom Herrn und seiner Nähe weggetrieben hat, dann werden wir alles unrein sehen um uns herum. Dann werden die Geschwister unrein sein. Dann wird alles irgendwie mühsam werden. Und dann werden wir so viel Negatives sehen. Es ist so wichtig, liebe Geschwister, dass wir es lernen, einander zu betrachten in Christus. Und dann Verantwortung füreinander zu übernehmen. Es steht so oft geschrieben im Wort Gottes, dass wir eine Verantwortung haben zur Auferbauung unserer Brüder und Schwestern. Und zwar von allen, nicht nur von einigen. Nicht nur von denen, die bei uns im Hauskreis sind, von allen. Römer 14, Vers 19, sagt Paulus, also lasst uns nun dem nachstreben, was des Friedens ist und dem, was zur gegenseitigen Erbauung dient. Wir haben eine Verantwortung und wir dürfen es nicht zulassen, dass wir selber Ursache, dass wir Ärgernis werden unserer Geschwister, dass wir jemanden ein Hindernis in den Weg legen, damit wir nicht irgendjemanden Ursache zum Fall werden, dass wir nicht ein Beispiel werden oder selbst eine Ursache, dass ein Bruder zum Strauchen kommt. Und liebe Geschwister, wir sind zwar frei. Wir sind frei. Paulus sagt, bin ich nicht frei? Natürlich sind wir alle frei. Und die christliche Freiheit ist etwas Wunderbares. Paulus sagt, es ist dir alles erlaubt, aber es dient nicht alles nützlich. Es ist mir alles erlaubt, aber es erbaut nicht alles. Wir sind frei, aber wir müssen es jetzt lernen, unsere Freiheit so zu nützen und einzusetzen, damit die Verantwortung, die wir haben unseren Geschwistern gegenüber, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden. Ja, liebe Geschwister, es kann passieren, dass wenn ich selber in der Mittelmäßigkeit lebe, einfach in einer Mittelmäßigkeit, ich will jetzt nicht sagen in einer Sünde, das ist viel zu offensichtlich, aber wenn ich geistlich mittelmäßig werde, da kann es sein, dass ich Ursache werde. Ich, der den Herrn schon kenne seit mehr als 10 oder 15 Jahren, dann werde ich Ursache, dass diese Kleinen, die Neuen, dass sie auch mittelmäßig werden. Habe ich ihnen dann nicht ein Ärgernis gegeben mit meinem mittelmäßigen Leben? Häufig meinen wir nur, unser Christsein ginge nur uns etwas an. Und dann denken wir, ja, ich mache das schon einmal ab mit dem Herrn, wenn ich bei ihm bin und jetzt, ach, das geht niemand etwas an, was ich tue und wie ich lebe. Natürlich geht es die anderen auch etwas an. Denn entweder bin ich meinen Geschwistern zum Segen oder ich bin meinen Geschwistern zum Ärgernis. Einen dritten Weg gibt es nicht. Entweder mein Leben dient zur Auferbauung meiner Geschwister oder mein Leben dient zur Zerstörung meiner Geschwister. Das ist so. Und Gott hat mich in die Gemeinde gestellt.
Und ich habe eine Verantwortung meinen Geschwistern gegenüber. Ich habe eine Verantwortung, nicht nur vor Gott, auch vor meinen Brüdern und Schwestern. Viertes Gesetz der Liebe, Verse 12 bis 14. Was dünkt euch? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eines von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende. Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. Also ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Liebe Brüder und Schwestern, das vierte Gesetz der Liebe heißt einander suchen. Einander suchen. Und nicht nur das Irrende, auch das Betrübte, auch das Verletzte. Wir haben hier Kapitel im Ezekiel, wo der Prophet herfährt über die falschen Hirten, die eben das Verletzte nicht verbunden hatten und so weiter und so weiter. Aber das Gesetz der Liebe, das gilt für alle, nicht nur für die Hirten, für einen jeden von uns. Einander suchen. Das hat der Herr nämlich mit uns auch getan. Die Liebe Gottes hat sich so in unserem Leben geoffenbart. Er hat uns gesucht, als wir noch Irrende waren. Und wir müssen es jetzt lernen, in der Liebe Gottes zu leben und einander zu suchen. Das Irrende, das Betrübte, das Verletzte. Liebe Geschwister, wie steht es mit unserem Besuchsdienst? Früher waren die Besuche in den Häusern hin und her, da und dort, ein wichtiger Bestandteil der christlichen Gemeinschaft. Heute ist dieses sich besuchen oder dieses sich suchen gegenseitig, ist irgendwie verloren gegangen. Jeder geht seine eigenen Wege. Jeder hat zu tun, jeder ist beschäftigt, jeder hat Termine und es ist wirklich irgendwie verloren gegangen. Da gibt es Geschwister, die sich jahrzehntelang in der Versammlung treffen, sie wissen nicht einmal, wo sie wohnen. Sie haben noch nie sie wissen nicht mal, wie die Möbel ausschauen in der Wohnung der anderen. Sie sind noch nie da gewesen. Sie wissen nicht einmal, wo sie wohnen, Adresse oder Straße oder wo das ist. Ist doch traurig. Ist das nicht traurig? Ist das nicht traurig? Liebe Geschwister, wenn wir keine Zeit haben, miteinander Gemeinschaft zu haben oder auch einmal einander zu besuchen, bei jedem anderen nicht nur anzurufen mit dem Telefon, sondern bei ihm zu Hause vorbeizuschauen. Zu ihm in die Wohnung hineinzuschauen, ihm in die Augen zu blicken und zu sagen, lieber Bruder, wie geht's dir? Ich bin gekommen, dich zu fragen, wie geht es dir? Ich habe irgendwie den Eindruck, vielleicht kann ich dir ein Wort weitergeben, vielleicht kann ich dich trösten, vielleicht hast du irgendeine Last. Ja, liebe Geschwister, wie geht es euch? In Süditalien ist das eine ganz wunderbare Sache gewesen. Aber die Süditaliener sind natürlich auch von ihrem Temperament und von ihrer Kultur her sehr offen für Besuche. Also wenn man da nicht bei den Gläubigen vorbeigegangen ist, regelmäßig, dann haben sie sich furchtbar aufgeregt. Also das ist unvorstellbar, dass man sich da unten nicht besucht. Hat natürlich auch seine negativen Seiten, weil man ständig die Hütte voll hat und nie so eine Ruhe hat. Aber irgendwie so eine Ausgewogenheit wäre doch irgendwie gut, oder? Wäre doch überhaupt nicht schlecht. Und als die Gemeinde dann gewachsen ist in Gravina, haben wir gesehen, dass viele Geschwister nicht wussten, was sie tun können in der Gemeinde. Sie wussten nicht, was ihre Gabe wäre. Sie wussten nicht, was für Aufgaben es gibt in der Gemeinde. Und dann haben wir eine Dienstgruppe eingerichtet, so eine Art Diakone. Eine Dienstgruppe haben wir das genannt. Das war einfach so eine Gruppe Geschwister, die haben nichts anderes gemacht als Hausbesuche.
Hausbesuch. Immer Hausbesuch. Die haben alle Geschwister der Gemeinde besucht, regelmäßig zu Hause. Die haben ein Buch geführt, die haben eine Liste gehabt und dann haben sie sie regelmäßig besucht. Regelmäßig. Da sind alle Geschwister in der Gemeinde mindestens einmal alle zwei Monate zu Hause besucht worden. Das war eine gute Sache. Und dann sind sie wieder zusammengekommen, haben ausgetauscht über die Besuche und dann hat man den nächsten Round angefangen. Und wieder alle einfach besucht. Nach Hause gegangen und mit ihnen geredet, freundschaftlich, brüderlich. Und das hat die Gemeinschaft unerhört gefördert.
Paulus sagt einmal im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, er war damals schon im Gefängnis, und er erwähnt ausdrücklich im Vers 16 einen Onesiphorus, der gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig auf und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit finde in jenem Tag. Er suchte mich fleißig auf. Es war nicht einmal einfach, den Apostel Paulus zu finden. Er hat irgendwo in einem Loch gelegen. Und das war auch gefährlich. Er hat sein Leben damit aufs Spiel gesetzt, indem er den Apostel Paulus suchte. Keiner wollte mehr mit ihm zu tun haben. Aber da war einer, der hat ihn dort im Gefängnis aufgesucht. Und das war für den Herrn ganz sicher etwas ganz Kostbares. Und auch für Paulus selber. Er hat mich oft erquickt. Kann man das von mir sagen? Sind wir unseren Geschwistern eine Erquickung? Dort, wo sie leben, vielleicht in ihren Gefängnissen, in ihren Nöten, in ihren Löchern, haben wir sie wirklich gesucht? Ja, das ist ein Gesetz der Liebe. Nun gibt es heute viele Geschwister, die einfach dastehen und warten. Und die denken, nur wenn der was will, kann er zu mir kommen. Das ist nicht nach der Liebe. Denn die Liebe geht. Die Liebe sucht. So wie die Liebe mich gesucht hat, sollen wir unsere Geschwister suchen. Und es wäre sicher eine gute Idee, wenn wir anfangen, einfach unsere Geschwister zu besuchen zu Hause. Und liebe Geschwister, ich bin nicht gegen das Telefon und gegen Internet. Ich habe auch solche Dinge. Aber ein christlicher Besuch zu Hause kann man durch nichts ersetzen. Auch nicht mit dem Telefon. Und ich habe gemerkt, wie in den Gemeinschaften und Versammlungen und unter Christen gerade das Telefon, es ist bequem, man muss sich nicht ins Auto setzen und jemand besuchen irgendwo, aber du kannst dem anderen nicht in die Augen schauen. Du kannst dem anderen nicht in die Augen blicken. Und wie viel Missverständnisse sind gerade bei Telefonanrufen geschehen. Wie viel hat der Satan da kaputt gemacht? Und wenn sich die Geschwister gegenüber gestanden wären und sich in die Augen geblickt hätten und sie hätten sehen können, dass der andere es gar nicht so meint, und sie hätten sich ausgesprochen, dann wäre so viel verhindert worden und so viel mehr Liebe gefördert. Ja, dann sagst du mir, ich habe keine Zeit dazu. Ja, liebe Geschwister, Zeit ist eine Frage der Priorität und eine Frage der Organisation. Das hat einmal ein Mann gesagt, es war nicht ein Christ, aber es hat mir eingeleuchtet. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit am Tag, jeder von uns. Vom Manager bis zum Kind, keiner mehr, keiner weniger, und jeder muss seine Zeit so einteilen und das tun, was wichtig ist. Und häufig müssen wir Wichtiges weglassen und nur das Allerwichtigste machen. Und wenn wir auch nicht viel Zeit haben, so sollen wir doch dieses vierte Gesetz der Liebe wirklich, wirklich zu Herzen nehmen. Wir sollen einander suchen. Dann fünftes Gesetz, Verse 15 bis 17. Wenn aber dein Bruder wider dich sündigt, geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus Zweier- oder Dreierzeugenmund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Versammlung. Wenn er aber auch auf die Versammlung nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Das fünfte Gesetz der Liebe heißt auch, einander zu ermahnen. Die Liebe übersieht nicht einfach die Sünde. Die Liebe deckt zwar eine Menge Sünde zu, aber die Liebe ermahnt auch. Wenn ein Bruder wieder dich sündigt, dann geh du hin. Geh du hin. Das ist ein Gesetz der Liebe. Wisst ihr, was ist das Gesetz der üblen Nachrede ist? Wenn ein Bruder wieder dich sündigt, sag es einem Dritten. Sag es deiner Freundin oder sag es irgendeinem anderen. Und der sagt es wieder einem anderen und der wieder einem anderen. Und am Schluss wissen es alle, nur der Betreffende nicht. Habe ich oftmals erlebt. Dass überall ist gemunkelt worden über irgendeine Sache, aber der Betroffene, dem ist nichts gesagt worden. Nun, wir haben in der heutigen Zeit unerhört Mühe, auf diese Weise miteinander zu reden. Wir haben Mühe in der Kommunikation, eine Kommunikation der Liebe unter Geschwistern. Wir haben Mühe, offen zu sein miteinander. Wir haben Mühe, weil wir Angst haben. Wir haben eine totale Angst in den Knochen. Und zwar die Angst vor einer falschen Reaktion, die Angst vor einer Reaktion der Ablehnung. Und wir haben Angst, uns irgendwie in ein Licht zu stellen bei dem Bruder oder bei der Schwester oder irgendwie, wir haben Angst, irgendwie etwas zu verlieren, irgendetwas draufzulegen. Und dann machen wir genau das Falsche. Dann reden wir mit Drittpersonen hintenrum und nicht mit dem Betreffenden. Der Apostel Johannes sagt, Angst ist nicht in der Liebe. Die völlige Liebe, sie treibt die Angst aus. Und sie geht auf den Bruder zu, nach viel Gebet und auch mit viel Tränen. Und sie redet. Sie redet. Sie öffnet sich. Aber auf eine feine Art und Weise. Und diese feine Art und Weise, die haben wir eben auch verlernt. Es geschieht häufig so in den Gemeinden und unter Christen, dass wenn wir dann miteinander reden, ich weiß nicht, ist das häufig auch so in den Familien, das ist leider auch der Fall, dass wir erst dann miteinander reden, wenn es uns dann den Kragen, wenn uns der Kragen platzt. Wenn das Ventil auftut, und dann kommen Dinge und Worte heraus, unaussprechliche Worte, die der Mensch nicht sagen darf. Und dann geht viel, 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 viel wieder kaputt. Wir müssen es lernen. Ich glaube, wir müssen es lernen einfach. Es sind Dinge, die müssen wir lernen, miteinander zu reden, über Sünde zu reden. Über Sünde zu reden, miteinander. Und wenn jemand verletzt worden ist, dann soll der Teil, der verletzt worden ist, auf den anderen zugehen. Nicht der gesündigt hat, weil der kann ja gar nicht gehen, der ist gebunden in seiner Sünde. Wer Sünde tut, der ist gebunden. Aber der freie Teil, der das Unrecht erlitten hat, er soll den ersten Schritt tun und soll ganz allein unter vier Augen mit ihm reden, ohne Furcht und Angst. Wie viel könnten wir uns helfen oder wie viel wäre uns geholfen, wenn wir so miteinander reden würden? Ich habe mal ein Gebet gehört von einem Bruder. Ich hoffe, er hat es ehrlich gemeint. Er hat gebetet, Herr, hilf meinen Geschwistern, dass sie mit mir reden über meine schwachen Stellen, über meine Sünden. Hilf meinen Geschwistern, dass sie mich aufmerksam machen, dort, wo ich es nötig habe in meinem Leben. Hilf, dass sie es mir sagen. Ich hoffe, er hat es ehrlich gemeint. Aber es ist ein gutes Gebet. Es ist ein gutes Gebet. Und leider ist es so, dass wir untereinander es verlernt haben, so offen miteinander zu sein. Und wir haben es auch verlernt, das Wort der Ermahnung von einem anderen anzunehmen. Und das macht dann wiederum, dass wir Angst haben zu reden. Liebe Geschwister, wir sollten wirklich dankbar sein, wenn jemand auf uns zukommt und uns aufmerksam macht auf Schwachpunkte in unserem Leben, auch auf Sünden. Wir sollten wirklich dankbar sein. Und wir sollten auch eine feine Art haben, mit unseren Geschwistern zu reden. Wir sollten eine Art haben, wie der Jesus sie auch hatte, nämlich so zu reden, dass es dem anderen nicht wehtut. So, dass er es annehmen kann. So, dass er ins Licht gestellt wird und dass er dankbar wird, dass jemand kommt und mit ihm redet. Und dann redet der Herr auch von der Möglichkeit, dass der Bruder nicht hört. Und er sagt, wie wir weitergehen sollen. Nimm noch zwei oder drei mit dir. Und am Schluss sage es der Versammlung. Ja, liebe Geschwister, es gibt nur einen Grund im Grunde genommen für einen Gemeindeausschluss. Das ist Unbußfertigkeit. Dass wenn einer sich nicht beugen will. Das ist der einzige Grund zu einem endgültigen Ausschluss aus der Gemeinde. Die Liebe spricht mit dem anderen über seine Sünde. Aber sie spricht auch über die eigene Sünde dann. Ich habe schon solche Gespräche erlebt. Ich habe sie lieblich in Erinnerung. Als ich jung bekehrt war, wir waren eine Schar von Haudegen in unserer Gemeinde, das sind alles junge Geschwister, junge Brüder. Da war auch so ein Haudegenbruder. Und der kam irgendwie nicht klar mit mir, wahrscheinlich weil ich noch der Größere war oder immer noch bin. Und dann ist er einmal gekommen und hat um ein Gespräch gebeten. Und ist er gekommen mit einer Liste, geschrieben. Und da waren 15 Punkte da. 15 Punkte. Und da hat er mir mein Sündenregister vorgelesen. Das waren alles Punkte, die ihm furchtbar auf den Nerv gingen, also die ihm furchtbar Mühe machten. Und ich muss sagen, also so einige Punkte waren schon an den Haaren herbeigezogen, aber da gab es drei oder vier Punkte waren drauf. Da hat es zu klemmen angefangen da drin. Ja. Aber er hatte den Mut gehabt, auf mich zuzukommen. Und das hat auch wirklich mein Herz getestet vor dem Herrn. Und ich musste sagen, er hat recht. In diesem und diesem Punkt eindeutig. Da kann man sich nur beugen vor dem Herrn. Und wenn wir uns gegenseitig eine Hilfe sind, dass wir uns vor dem Herrn beugen, dass es uns nicht darum geht, den Bruder abzumurksen oder ihm eins auszuwischen oder ihm einen Messerstich zu geben, sondern wirklich von Herzen es uns darum geht, ihm einen Dienst zu erweisen. Wie gut. Gesegnet die Gemeinde, wo das so geschieht. Gesegnet und geheiligt. Sechstes Gebot der Liebe, Verse 18 bis 20. Was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen gegeben werden von meinem Vater, der in dem Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das sechste Gebot der Liebe ist die Einheit des Geistes bewahren. Wirklich einmütig zu sein untereinander. Es dem Teufel nicht erlauben, Spaltungen, Parteien, Gruppierungen und Entzweiungen in den Gemeinden zu wirken. Es darf nicht mehr sein, liebe Geschwister. Es muss aufhören. Es muss ein Ende haben. Mit den Spaltungen, mit den Trennungen, mit den ungöttlichen Trennungen der Kinder Gottes. Nun, das Binden und das Lösen. Was soll das bedeuten? Wir sehen ja denselben Ausdruck auch in Kapitel 16, wo es zu Petrus gesagt wird, was du irgend binden wirst und was du irgend lösen wirst. Und irgendwie erinnert mich das auch an das Wort des Herrn, wenn er den Jüngern sagt, wenn wir die Sünden behalten werden, dem sind sie behalten, und wenn wir sie vergeben werden, dem sind sie vergeben. Und wir wissen ja, was das Ganze bedeutet. Das wissen wir ja. Das heißt, einfach am Evangelium dienen. Am Evangelium dienen. Das Evangelium verkündigen, Gottes Wort verkündigen. Denn wer dem Evangelium glaubt, dem sind seine Sünden vergeben. Und dem wird seine ganze Bande abgenommen. Und er wird gelöst sein von den Banden Satans und er wird frei sein. Wir können ja nicht einfach jemand binden oder lösen. Aus eigener Autorität geht ja gar nicht. Aber wenn wir einander dienen im Evangelium, dann darf es geschehen, dass Freiheit geschieht den Geschwistern. Dass Geschwister frei werden, dass sie gelöst werden. Und das, was gebunden sein muss, das muss gebunden werden. Und das kann geschehen in unserer Mitte, wenn wir die Einheit, des Geistes bewahren, wenn wir uns einig sind über die zentralen, über die wichtigen Lehren des Wortes Gottes, wenn wir uns einig sind über unsere Aufgabe, unsere Mission, wenn wir uns einig sind über die wesentlichen Punkte, wo man einig sich sein muss, und dann, wenn wir auch eine praktische Einheit leben. Und diese praktische Einheit, die leben wir vor allem, wenn wir uns versammeln. Wenn wir zusammenkommen. Und hier sagt der Herr Jesus, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache zu bitten. Und hier haben wir das griechische Wort Symphoneo. Davon wird die Symphonie abgeleitet. Also wenn zwei oder drei eine Symphonie bilden, wenn sie so einmütig sind, dass man es hört, dass man eine Symphonie hört, nicht die neunte und nicht die achte und auch nicht die unvollendete, aber eine Symphonie Gottes. Und wenn Christen sich einig sind, liebe Geschwister, das ist eine Symphonie. Da spielt jeder sein Instrument und jeder in derselben Tonlage wie der andere. Und nicht einer Dur, der andere Moll, der eine oben, der andere unten, der eine Pause und der andere geigt. Sondern wirklich zusammen ein wunderbarer Klang. Liebe Geschwister, wo eine Gemeinde ist, wo Einheit ist, herzliche Einheit des Geistes, wo man sie bewahrt, wo man dem Teufel nicht erlaubt, einen Keil zu treiben, da ist wirklich der Segen des Herrn. Wie gut, wie lieblich, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen und wenn sie einmütig um etwas bitten. Einmütig, wie ein Mann. Und das war die große Kraft auch der Urgemeinde. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und dann steht im Vers 20 die Verheißung. Diese Verheißung, die nehmen wir gerne für uns in Anspruch. Aber den Rest des Kapitels, wie steht es mit dem Rest? Und dann sagt man, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und dann meinen wir, das ist so automatisch, geschieht das. Dieser Vers steht in einem Zusammenhang. Und er steht im Zusammenhang der Liebe, der göttlichen Liebe, der göttlichen Gemeinschaft unter Christen. Und der Herr ist sicher dort in der Mitte, wo Geschwister zusammenkommen
zu seinem Namen hin, aber wo es wirklich um seinen Namen geht, wo Gott, wo der Herr regiert. Und dort, wo der Herr regiert, dort ist Wahrheit und dort ist Liebe. Es gibt noch ein siebtes Gebot in diesem Kapitel und es ist das längste und vielleicht auch das schwierigste zu praktizieren. Es ist nämlich das Gebot der Vergebung. An dieser Stelle sagt Petrus, Vers 21, dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der wider mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Nicht sage ich dir bis siebenmal, sondern bis 70 mal 7. Die Vergebung ist ein Gesetz der Liebe. Wir können nicht christliche Liebe praktizieren ohne die Vergebung. Jeder von uns schon persönlich muss aus der Vergebung heraus leben. Er lebt aus der Vergebung und aus der Bereitschaft der Vergebung von Seiten des Herrn. Jedem von uns ist eine Riesenschuld abgenommen worden vor Gott. Und ein jeder von uns braucht die Vergebung der anderen Geschwister. Denn früher oder später, liebe Geschwister, das ist leider so, auch wenn ich es nicht gern sage, früher oder später werde ich es nötig haben, dass ihr mir irgendetwas vergibt. Weil ich kein vollkommenes Leben leben kann. Weil ich ein elender, armer Sünder bin. Und weil mir die Sünde immer noch zu häufig einen Stolperstein vor den Weg stellt. Ja, liebe Geschwister, das ist so. Gottes Volk ist ein schwaches Volk. Es ist ein schwaches Volk. Und wir sind alle in demselben Boot. Nun, wenn in unserer Mitte das Prinzip der Vergebung nicht gelebt wird, dann haben wir im Grunde genommen den Kern des Evangeliums verleugnet. Denn das ewige Leben beginnt ja mit Vergebung. Vergebung ist das Allerwichtigste in unserem Leben. Es ist das allertiefste Bedürfnis unserer Herzen. Wenn wir keine Vergebung erhalten von Seiten Gottes, wie können wir dann Christen werden oder Christen sein? Wir brauchen doch jeden Tag die Vergebung Gottes. Der Gerechte, er sündigt 7 Mal am Tag. Und wir brauchen Gottes Vergebung. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Aber jetzt müssen wir es lernen, dieses Prinzip auch untereinander anzuwenden. Denn Gott sagt, wir sollen einander vergeben, wie auch Christus uns vergeben hat. Ja, und da sieht man manchmal traurige Dinge in der Christenheit. Ich habe schon Brüder gehört, die gesagt haben über andere Geschwister: Ich hoffe, der Herr vergibt ihm das, was er mir angetan hat. Ich werde ihm nie vergeben. Nie. Solche Worte, die gehen einem wie einen Pfeil durchs Herz. Ist es möglich, dass wir solche Worte aussprechen? Ich werde ihm nie vergeben. Auch wenn du noch so gekränkt bist. Auch wenn man deine Bitterkeit irgendwo verstehen kann, man kann sie einordnen, menschlich gesehen. Aber haben wir so nicht die Grundsätze, die Grundlagen der Gnade Gottes wirklich mit Füßen getreten? Kann man sagen, ich werde dir das nie vergeben? Auch wenn manchmal wirklich Bitteres geschieht, auch unter Christen. Was heißt vergeben? Was heißt vergeben? Vergeben heißt das einfach, die Sache zu klären und dann sich so formell eine Vergebung aussprechen gegenseitig? Oder heißt vergeben auch versöhnen? Oder heißt versöhnen, auch eine neue Beziehung mit dem anderen wieder aufbauen, mit der Hilfe des Herrn und auch mit der Zeit und sich Mühe geben. Heißt vergeben nicht einfach auch sich selber demütigen vor dem Herrn? Rechthaberei und eigener Stolz ans Kreuz zu bringen? Wie hartherzig sind wir manchmal untereinander. Es gibt kein besseres Beispiel als das, was der Herr dann dem Petrus hier sagt von dem Knecht, dem so viel vergeben worden ist. So eine große Schuld hatte er. Und dann hat er seinen Mitknecht gefunden und dem hat so eine kleine Schuld, eine ganz kleine Schuld an ihm gefunden und dann hat er ihn hart gepackt und er hat ihn gewürgt und er hat von ihm gefordert, bezahle es, du bist in meiner Schuld. Wie oft hören wir das unter Christen? Du bist in meiner Schuld. Ich habe Recht. Ich habe das Recht auf meiner Seite und du musst. Und wenn du nicht kommst auf den Knien und wirklich um Gnade irgendwie flehst oder irgendwie, dann werde ich dich nicht einmal ins Angesicht schauen. Wie oft schon gehört, wie oft schon gesehen. Liebe Geschwister, heißt vergeben nicht einfach wirklich. Unser Herz auftun und uns selber vor Gott beugen. Und in den Sünden, die andere an uns tun, auch unsere eigene Sünde sehen. Ich habe einmal einen ganz eindrücklichen Bericht gehört, ich weiß nicht, habe ich das schon einmal erzählt hier, von einem amerikanischen Missionar, der seit vielen Jahren in Italien ein ganz gesegneter Dienst tut. Und er hatte einen Sohn. Einen Sohn.
Was hat er?
Einen Sohn. Und dieser Sohn studierte in Amerika an einer Hochschule. Und dann kam Weihnachten. Und dieser Vater, dieser Missionar, sie dienten dem Herrn und sie vertrauten dem Herrn. Und er betete, Herr, wie gerne hätte ich meinen Sohn bei mir über die Festtage. Herr, schenk doch, dass mein Sohn wirklich zu uns in die Familie nach Italien reisen kann und dass er mit uns die Festtage verbringen kann. Aber Herr, ich vertraue dir. Schenk du das Geld, dass mein Sohn hierher fliegen kann. Und er hat wirklich den Herrn vertraut und gebetet. Und es war sein Herzenswunsch. Aber der Herr hat das Geld nicht besorgt. Und dann kamen die Festtage immer näher. Und dieser Vater wusste nicht, was er tun sollte. Und eines Morgens hat er gedacht, ich gehe zur Bank und ich hole mir das Geld und mache eine kleine Schuld. Und dann hat er wieder gebetet und gesagt, Herr, vergib, ich habe gebetet, ich vertraue dir doch. Und wenn es nicht sein muss, dann, Herr, ich will es nicht aus meiner Hand an mich reißen. Und das Geld ist nicht gekommen. Und der Sohn konnte nicht nach Italien fliegen. Aber dieser Sohn musste den Campus verlassen, also die Studentenheime, die wurden geschlossen über die Festtage und so musste er die Feiertage bei der Schwester dieses Missionars verbringen. Das war auch eine gläubige Frau, aber ob sie wirklich gläubig war, der Herr weiß es. Auf jeden Fall war das ein sehr mittelmäßiger Christ. Diese Frau wohnte nämlich mit einem Freund zusammen. Und sie hatte es gar nicht gerne, dass da auf einmal ihr Neffe auftauchte. Es war wirklich etwas ganz Unangenehmes. Und dann, an einem Abend, am Weihnachtsabend oder noch, weiß nicht, an einem anderen Abend, ist diese Frau ganz übel über diesen jungen Mann hergefahren und hat ihn dann in der Wut aus dem Haus geschmissen. Echt in die Tür gezeigt, geh raus. Und dann ist er draußen gewesen, auf der Straße, nachts, minus 10, minus 20 Grad, irgendwo da in Amerika, hat sich unter ein Auto, unter einen Wagen gelegen und versucht, irgendwo ein bisschen Wärme zu kriegen. Und dieser Junge war ein Diabetiker. Dann haben ihn Ungläubige gefunden, unter dem Wagen, haben ihn zu sich nach Hause genommen. Junge Leute, haben ihn beherbergt. Aber er hatte schon so viel Kälte und er war auch sonst so durcheinander, hat dann auch unglücklich noch gegessen und ist ins diabetische Koma geraten. Nach einigen Tagen ist er gestorben. Und dann wurde der Vater gerufen und die Eltern und sie flogen dann hinüber. Und die Schwester, die wollte gar nicht so, die hat eine Lüge erzählt. Irgendwie hat sie das versucht zurechtzubiegen. Aber dann sind diese ungläubigen Freunde gekommen auf die Beerdigung. Es waren etwa 5 oder 6. Und der Vater selbst hat das Evangelium gepredigt und diese 5 haben sich auf der Stelle bekehrt. Und dann hat er sie gefragt, wie das alles ging und dann erzählten sie ihm, dass sie diesen jungen Mann unter dem Wagen gefunden hätten und dass er das ihnen erzählt hätte. Und dann hat er mit seiner Schwester geredet, wie es das war. Hast du meinen Sohn des Nachts aus deinem Haus gejagt? Und dann wurde er von Gott gerufen, dieser Schwester zu vergeben. Das war wirklich wie Mord. Es war wie Mord. Das war fahrlässige Tötung. Und es ist wirklich eine Wonne, diesem Missionar zuzuhören und zu erleben, was der Herr in ihren dieser Mann schon seit langem für seine Schwester gebetet, dass doch eine Veränderung in ihrem Leben stattfinden möge. Und er hat einmal auch zum Herrn gesagt im Gebet, Herr, auch wenn irgendetwas ganz Furchtbares passiert, aber ich möchte doch, dass sie verändert wird, dass sie von diesem Ungläubigen loskommt, dass ihr ganzes geistliches Leben endlich einmal in Ordnung kommt. Herr, auch etwas Furchtbares, aber hat nicht an den Tod seines Sohnes gedacht. Aber dann hat er sich erinnert, dass er solches gebetet hatte. Und dann hat er auf einmal begriffen, dass der Herr hier sein Gebet erhört hatte. Ja, und dann durfte er in seinem Herzen nicht mit Gott hadern, nicht mit sich selbst hadern, und er musste auch seiner Schwester vergeben. Und das hat er dann getan, und zwar von Herzen. Und er hat diesen Satz gesagt, es gibt ältere Leute, die sind bitter, griesgrämig, die sind zornig, weil sie irgendwann in ihrem Leben die Kurve nicht gekriegt haben und irgendwann, irgendeinem Menschen, irgendeine Tat nicht vergeben haben. Und das hat sie bitter, das hat sie zornig gemacht. Irgendwo ein Frust hängen geblieben. Und er sagt, ich will nicht so alt werden. Und vor dem Angesicht Jesu Christi, dieser Schwester, vergeben. Nicht nur Vergebung. Nicht nur versöhnt. Neu lieben gelernt. Das heißt Vergebung. Das heißt Vergebung. Lieben. So wie Christus uns vergeben hat. Das kann ganz hart sein. Wirklich ganz hart. Das kann jeden von uns treffen. Nicht vielleicht in dieser harten Art, aber im Kleinen ganz sicher. Und liebe Geschwister, das ist ein Gesetz der Liebe. Es ist ein Gesetz der Liebe. Und wir müssen es beachten. Wir dürfen es dem Satan nicht erlauben, dass irgendwelche Dinge ungeklärt, unbereinigt sind unter uns und dass keine Vergebung, herzliches Lieben unter den Geschwistern da sein kann. 7 Gesetze. Demut, Abhängigkeit von Gott und den Geschwistern. Aufnahme, gegenseitige Annahme, 2. Gesetz. Verantwortung zur gegenseitigen Auferbauung, 3. Gesetz. Einander suchen, 4. Gesetz. Einander ermahnen und zurechtbringen, 5. Gesetz. Die Einheit bewahren im Evangelium, 6. Gesetz und 7. Gesetz. Einander von Herzen vergeben. wollen wir noch beten.